Welcome to Ramly Radio, the best German podcast covering the Super Bowl world champion, Los Angeles Rams. It doesn't get much better than this. Thanks for tuning in. Whose house? Rams house on Ramly Radio.
Und damit herzlich willkommen zurück zur letzten Weekly-Folge von Ramly Radio, beziehungsweise der letzten Recap-Folge. Ich habe wie immer den Marcel an meiner Seite.
Guten Tag.
Und wir dürfen heute die Saison quasi beenden. Ja, dass die Rams die Playoffs nicht erreichen, steht schon länger fest. Trotzdem ist jetzt in dem Moment, wo alles auf Offseason umschwingt, trotzdem nochmal ein harter Schlag.
Ja, so richtig wahrhaben mag man es nicht, das stimmt. Aber es hat sich ja leider abgezeichnet, dass es dann am Ende so ist, wie es ist.
Ach, abgezeichnet hat sich das leider schon echt extrem lange.
Ja.
Und jetzt gehen wir ja auch mit ein paar wirklich unangenehmen Themen aus der Saison raus.
Ja, das stimmt.
Mit mehreren offenen Fragezeichen, die auch sich, glaube ich, nicht in der näheren Zukunft beantworten. Und aus diesem großen Fragezeichen, worauf wir näher gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber den wirklich großen Teil eher in der Season Recap und der Offseason Preview. Von da aus wird es dann echt noch mal ganz viele untere kleine Fragezeichen. Wie geht es weiter?
Ja, das ist eigentlich so ein Kartenhaus, kann man schon fast sagen. Wenn da eine Karte weggenommen wird, dann könnte das Kartenhaus zusammenfallen, wenn weitere Karten dann auch herausgezogen werden. Also ja, ich glaube, es ist seit langem eine sehr, sehr spannende Offseason, die auf die Rams wartet.
Auf jeden Fall. Aber lass uns mal so ein bisschen was durchgehen. Wir können es ja einfach mal ansprechen. Sean McVay weiß nicht, ob er nächstes Jahr zurückkommt.
Ja.
Das ist die große Frage. Wir haben es ja schon öfter mal angemerkt. Der ist überarbeitet.
Ja.
Der hat so viel alleine gemacht und so wenig quasi Duties oder Aufgaben abgegeben. Der wird einfach massiv burnt out sein, gerade nach so einem Jahr jetzt.
Ja, nicht nur aus sportlicher Sicht natürlich, sondern auch, was bei ihm privat passiert ist. Ne? Also seine Frau ist ja Ukrainerin, die Familie lebt noch in der Ukraine von ihr und da herrscht der aktuell Krieg und das belastet natürlich sie und ihn mit Sicherheit auch. Dann ist sein Großvater gestorben in der Saison. Und dann kommt halt auch noch der sportliche Misserfolg dazu, nachdem man letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat. Und das sind alles so Faktoren, die dann halt dafür oder für diese Burnout-Symptome sprechen. Und ist nicht wenig überraschend, sagen wir es mal so. Aber es ist halt trotzdem ein harter Blick in die Realität von einem NFL-Coach.
Auf jeden Fall. Und jetzt irgendwas zu spekulieren, bringt jetzt gar nichts, weil die einen sagen, oh, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Die anderen sagen, ja, wird definitiv wegtreten. Ja. Andrew Whitworth hat vorhin erst gesagt, dass er sich auf keinen Fall vorstellen könnte, dass Sean McVay retired.
Ja. Da sagt ja auch jeder was anderes.
Das
ist ja
jeder sagt was anderes. Ich glaube, das Wahrste ist, was, wie heißt er wieder, von Good Morning Football, der auch den Flying Coach Podcast mit McVay macht.
Ist es Kyle Brandt? Weiß ich nicht.
Der eine auf jeden Fall, der meinte halt, der macht ja mit McVay viel. Und der hat wirklich gesagt, selbst der weiß es nicht, also sämtliche Spekulationen bis jetzt.
Bloß trotzdem ganz kurz, wie ist dein Gefühl, Simon?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran.
Ja.
Okay. Es ist zum einen jetzt so ein bisschen Wünschhoffen.
Ja.
Und zum anderen, ohne jetzt mir anmaßen zu wollen, dass ich diesen Mann in irgendeiner Weise kennen würde, glaube ich nicht, dass der diese Saison so auf sich sitzen lässt. Andererseits kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er den Sean Payton macht.
Ja.
Jetzt, jetzt mal ein Jahr wegtreten, ein Jahr zurückkommen. Wir holen uns unseren Lovie Smith oder wie hieß der Texans-Coach davor auch immer?
Ja.
Keine Ahnung. Der jetzt ein Jahr den Tankjob halten darf. Wir gehen jetzt dann nächstes Jahr wieder rein und tanken im besten Fall für einen Caleb Williams. Und dann kommt McVay zurück.
Ja.
Ist auch durchaus eine Möglichkeit, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht so sehr.
Ich auch nicht. Also was jedem klar sein muss, ist, dass dieser Mann Football über alles liebt. Das muss jedem klar sein. Und davon spreche ich jetzt nicht irgendwie irgendwo als TV-Experte zu arbeiten oder als Analyst zu arbeiten, sondern wirklich dieses Coaching-Football. Das liebt er über alles. Und er muss sich halt langsam eingestehen, dass es halt so auf Dauer für ihn persönlich und auch gesundheitlich nicht weitergehen kann. Er muss Abstriche machen, wenn er das, was er am liebsten macht, nämlich coachen, halt einfach ein bisschen abgeben und delegieren und zurückfahren.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, der sinnigste Weg ist es tatsächlich, mit einem mehr erfahrenen Offensive Coordinator,
ja,
nicht irgendeiner Promotion von innen oder ja, irgendeiner Beförderung von innen, dann in die nächste Saison zu gehen und dann auch wirklich teilweise größere Aspekte des Coachings oder auch sogar des Playcallings,
ja,
eventuell abzugeben.
Das stimmt. Wo wir ja eigentlich mehr oder weniger schon beim nächsten Thema sind. Die Rams brauchen ja einen Offense-Coordinator. Jetzt ist es ja hochoffiziell, dass Liam Cohen zu der University of Kentucky zurückgegangen ist, um dort wieder Offense-Coordinator zu sein. Ja, viele Kandidaten schweben rum. Es wird natürlich an erster Linie daran ja, gemessen oder entschieden werden, was McVay selber macht. Und ja, ich würde mir persönlich wünschen, dass es entweder Frank Reich oder Cliff Kingsbury wird. Beide haben Headcoach-Erfahrungen und beide sind durchaus gute Offense-Coordinator und können dadurch dann McVay ein bisschen Arbeit wegnehmen und dass der ein bisschen, ja, ruhiger wird, sagen wir es mal so. Was ich glaub kaum werden, dass der ruhiger wird, aber ja, so ein bisschen Arbeit auf jeden Fall abnehmen.
Ich hoffe persönlich eher auf Reich als auf Kingsbury.
Ja.
Weil ich habe an gerade an Kingsbury meine persönlichen Probleme mit, die wir jetzt die letzten Jahre immer wieder gesehen haben, an denen er nicht gewachsen ist, die sich quasi wie so ein roter Faden dadurch gezogen haben. Und auch so für uns, glaube ich, nicht wirklich geeignet werden, weil er ist ein Air Raid Coach. Er hat viele seiner Air Raid Herkunft abgelegt und sich viel auf die moderne NFL eingestellt, aber viel ist immer noch aus dieser Air Raid Offense drinne, aus der er ja eigentlich kommt und das auch sehr nicht so gute Tendenzen sind. Zum Beispiel ist ein Kingsbury Playbook immer sehr limitiert, also es ist sehr klein und zum Ende der Saison finden viele heraus oder wissen viele, wie sie auf verschiedene Looks reagieren, weil da nicht so viel rauskommen kann. Neben der Tatsache, dass Kingsbury absolut unfähig ist, während der Saison Adjustments zu machen.
Ja, das stimmt, aber ja.
Er ist ein super guter Playdesigner und würde uns, glaube ich, massiv mit unserem Run-Game, was eine der größeren Schwächen von McVay ist, fehlen. Ja. Aber gerade das sehr Vertikale und der X-Receiver läuft immer nur irgendeine Version von Vertikal, ist, glaube ich, weder das richtige Scheme für uns. Andererseits könnte man aus Kingsbury quasi ein Reklamationsprojekt machen. Aber das ist dann auch wieder dieses viel zu viele ihm was beibringen von McVay, was Kingsbury tatsächlich mega viel bringen würde. Aber dann ist nicht der Effekt gekommen, dass man McVay Arbeit abnehmen würde.
Ja. Das stimmt. Also ich glaube, um da einen kleinen Schlussstrich dann so runterzuziehen, wo wir uns einig sind, wäre auf jeden Fall keine interne Lösung, sondern jemand außerhalb, dass da jemand kommt und halt auch ein bisschen neue Aspekte, neuen Schwung mit reinbringt.
Definitiv.
Genau. Gut, dann hätten wir das auch.
Ja. Wo wir gerade bei internen Sachen waren, lass uns doch einfach bei den internen Coaches bleiben.
Ja.
Weil Sean McVay hat ja, wie heißt es wieder, hat ja dem gesamten Staff gesagt, er weiß selber nicht, wie es jetzt um ihn und seine Zukunft steht und er möchte nicht deren Karriere an ihn binden oder gerade an eine ungesicherte Zukunft binden. Jeder darf sich neue Jobs suchen und es wird keine Interviewanfrage geblockt. In dem Sinne, lass es mich nochmal kurz erklären. Wenn ein Coach oder wenn ein Team einen Coach interviewen will, angenommen, wir hatten das Beispiel jetzt vor ein paar Jahren, wollte Brandon Staley, den damaligen Rams Offensive Coordinator Kevin O'Connell mitnehmen. Das konnten die Rams aber abblocken, weil das quasi eine vertikale ein vertikaler Move gewesen wäre. Der war bei den Rams Offensive Coordinator, der wäre bei den Chargers wieder Offensive Coordinator gewesen. Diese Möglichkeit hat die hat ein Team immer zu blocken. Wenn es eine Aufstiegschance ist, die darf man nicht verhindern. Angenommen jetzt Position Coach auf Coordinator oder Coordinator auf Head Coach. Das darfst du nicht blocken. Aber wenn es irgendwas Vertikales oder was Absteigendes ist, das darfst du immer abblocken und sagen, nee, der geht hier nicht weg. Das haben die Rams dieses Jahr gesagt, das werden sie auf keinen Fall tun. Jeder darf für egal welche Position interviewen, egal ob es vertikal, tiefer oder höher ist.
Ja.
Ist meiner Meinung nach ein sehr fairer Move.
Absolut. Aber am Ende muss man trotzdem sagen, dass egal ob es diese oder ob die Rams jetzt diese Regelung blockiert haben oder nicht, es gab jedes Jahr irgendwelche Gespräche mit Coaches und auch viele Abgänge an Coaches. Also wenn da jetzt Coaches deswegen gehen, dann ist es jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh Gott, sondern das ist halt einfach ja der Kontinuität geschuldet, dass wir das jedes Jahr hatten, dass Coaches eben weggegangen sind. Ne? Aber ja, du hast gesagt, die Regel oder dass die Rams diese Regel aufgestellt haben.
Rams-Regel, das ist eine NFL-Regel.
Ja, ja, aber dass die Rams diese Regel halt so auslegen, dass jeder interviewt werden kann, das finde ich sehr fair und zeigt dann doch einfach, dass das eine coole Franchise ist, die wir da unterstützen. Eine weitere Personalie hat sich geklärt im Zuge der ganzen McVay-Spekulationen, weil diese Personalie auch so ein bisschen fraglich. Und zwar rede ich hier von Matthew Stafford, unserem Quarterback. Und er hat sich jetzt in einem Locker-Room-Interview direkt nach dem Spiel, ich glaube, das war an dem Tag, wo die ganzen Spieler ihre Locker-Rooms geräumt haben und sauber gemacht haben, hat er sich in einem Interview gestellt und auf die Frage, ob er denn retiren wird, wenn McVay aufhört, hat er gesagt, nein, er wird nächstes Jahr definitiv zurückkommen und er fühlt sich soweit wohl und sein Heilungsprozess macht einen guten Fortschritt, ähnlich wie bei Cooper Kupp, der hat sich auch positiv geäußert und hat gesagt, sein Heilung macht einen guten Prozess.
Ja, das ist ja erstmal was Gutes.
Ja.
Entschuldigung, wenn ich mich gerade ein bisschen scheiße anhöre, ich habe mir gerade die Seele aus dem Leib gehustet, ich habe mich verschluckt.
Schön.
Ja, weiter. Wir können noch mal so ein bisschen über Headcoach oder generell Staff-Interviews sprechen, die schon passiert sind.
Ja.
Nämlich zwei unserer Coordinator, beziehungsweise sogar einmal nur unser, oder in Anführungszeichen nur der Tidance-Run-Game-Coordinator, Run-Game-Coach Thomas Brown wurde von den Texans interviewt. Und Raheem Morris hat ein Interview von den Denver Broncos bekommen.
Ja, und genau, und ja. Raheem Morris war auch noch bei den Colts im Gespräch, beziehungsweise findet da morgen, glaube ich, ein Gespräch statt, ein Interview.
Da bin ich immer noch gespannt, ob das wirklich tatsächliche Interviews sind oder nur, um die Rooney-Regel zu befriedigen.
Ja, war ja auch letztes
Jahr
so.
Ohne jetzt der NFL böse Sachen vorzuwerfen.
War ja auch letztes Jahr so, da war Raheem Morris bei einigen Teams zu Gesprächen und sowas. Ja, mal gucken, was sich da abzeichnet. Viel interessanter finde ich, dass sich ein Ex-Rams-Coach, der jetzt aktuell bei den Broncos Defense-Coordinator ist, dass der sich so ein bisschen, der bekommt sehr viele Head-Coach-Anfragen. Und zwar Ejiro Evero von den Broncos, der bekommt sehr viele. Zeigt ja auch wieder, dass die Rams an sich einen guten Coaching-Staff haben, wenn es so weitergeführt wird.
Auf jeden Fall. Und der war ja auch legitim, oder seine Unit war ja legitim, der einzig gute Teil der Broncos dieses Jahr.
Ja. Das stimmt. Dann haben die Rams einige Future-Contracts gemacht. Das ist jetzt nichts Überraschendes. Das ist jetzt eigentlich ein Standard-Move zum Ende der Saison. Da werden die meisten Spieler, die auf dem Practice-Squad waren, bekommen dann einen Future-Contract, dass sie quasi nächstes Jahr wieder mit ins Camp auf jeden Fall kommen und so auf jeden Fall einen sicheren Spot erstmal haben. Da zählt unter anderem auch Max Pürcher dazu, der jetzt dann in sein drittes NFL-Jahr geht.
Ja, dieses Jahr müsste es dann auch das Jahr sein, wo er keine, Parfoy-Program-Eligibility mehr hat.
Ja, ich glaube auch, ja.
Also im besten Fall kriegt er jetzt einen normalen Practice-Squad-Vertrag.
Ja. Wo wir gerade bei Max Pürcher sind, da hat ja AJ Jackson, unser Left-Tackle, so ein bisschen für, Furore Aufmerksamkeit gesorgt. Hast du seinen Tweet gelesen, den er geschrieben hat?
Ich hab gesehen, dass da irgendwas kam, aber ich bin jetzt aktuell so dermaßen beschäftigt, dass ich tatsächlich auf nicht zugekommen bin, es zu lesen.
Auf jeden Fall sagt er da ganz unverblümt und bringt es relativ gut auf den Punkt, dass halt die O-Line dieses Jahr nicht gut war und aufgrund von Verletzungen und sowas. Und er gibt dort an, eben seine Wunsch-O-Line, die er sich gerne wünschen würde oder die, von der er ausgeht, dass die am meisten den Rams helfen würde, zum Vorschein bringt. Unter anderem ist da auch Max Pircher gelistet als Kandidat in der Hand, also als möglicher Depth-Kandidat. Ich meine, ein Spieler wird jetzt nicht unbedingt schreiben, gerade von jemandem, der unter Umständen übers Pathway-Programm reingekommen ist, dass er möglicherweise als Depth-Kandidat in Frage kommt, wenn der nicht wirklich gute Qualitäten hat. Und bin ich ein bisschen positiv überrascht und drauf gestoßen, dass da eben Max Pircher zu sehen ist. Und er spricht auf jeden Fall für die Entwicklung von Max Pircher, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Das ist, finde ich gerade sehr, sehr interessant tatsächlich.
Ja. Und mal gucken, was da nächstes Jahr passiert. Weil wenn sich so ein Spieler schon mal in den Fokus von einem anderen Starter, der ja, AJ Jackson hat ja gestartet, bevor er wegen Blutgerinnsel aufhören musste zu spielen und hat die Sache ja auch nicht schlecht gemacht, wenn sich Max Pircher da schon in den Fokus von so jemandem spielt, sagt das schon ziemlich viel aus, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Dann gab es ja leider eine Verletzung im Spiel gegen die Seahawks. Russ Yeast hat sich eine Lungenquetschung zugezogen. Der war nach dem Spiel im Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, ob er mit dem Team wieder zurückgeflogen ist oder ob er über Nacht geblieben ist.
Ich habe das ja, als ich den Artikel geschrieben, als ich das Doc geschrieben habe, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Und das Letzte, was ich sowohl bei Stu als auch bei Jordan gefunden hatte, war, dass die Meldung, dass er im Krankenhaus bleibt, aber stabil ist und danach einfach nichts mehr.
Okay, ja. Also wahrscheinlich sind wir froh, dass es nicht so eine Situation war wie bei Bills gegen Bengals. Wahrscheinlich wird da auch nichts mehr kommen. Ich denke, der ist jetzt auch zu Hause und hat seinen Spind auch mittlerweile leergeräumt. Wichtige Erkenntnis hierbei, dass einige Spieler nach dem Spiel ins Krankenhaus gegangen sind zu ihm. Das fand ich sehr gut.
Ja, sowohl Spieler als auch Coaches.
Ja. Unter anderem Jane Ramsey war dabei. Ja. Ansonsten, hast du noch irgendwelche News, Simon?
News habe ich gar keine aktuell.
Warte mal. Wir haben ja tatsächlich noch eine News, die haben wir noch gar nicht angegangen. Und zwar sind jetzt mit Ende der Regular Season sind dann jetzt auch die Gegner bekannt, gegen die wir nächstes Jahr spielen. Zu Hause spielen wir, na klar, gegen die
Marcel, Teaser. Ja. Das könnt ihr alles erfahren und wie wir auch dazu stehen, in der Off-Season-Folge.
Naja, wir können den Gegner doch ansprechen.
Wir stehen schon mal fest.
Ja, klar, 49ers, Seahawks und Cardinals, dann zu Hause noch weiter die Saints, die Browns, das Washington Football Team, die Steelers und die Eagles. Und auswärts dann, na klar, wieder 49ers, Seahawks, Cardinals, Cowboys auswärts, Colts auswärts, leider wieder nach Green Bay. Ich hoffe, dass wir mal nicht in der kalten Jahreszeit spielen, sondern mal vielleicht ein bisschen früher.
Bitte aufhören, gegen Green Bay zu spielen, ich habe so keinen nervig. Bock mehr.
Nee, ich auch nicht. Dann gegen die Ravens, gegen die Giants und gegen die Bengals. Das wird quasi das Super Bowl Rematch dann.
Aber gegen die AFC East haben wir ja auch, NFC East haben wir jetzt auch schon öfter gespielt. Gerade gegen die Cowboys in den letzten Jahren.
Ja, stimmt. Wir hatten dieses Jahr das schwerste Schedule und ich sehe das nächstes Jahr nicht weniger einfacher, sagen wir es mal so.
AFC ist das halt sehr, sehr fies, dadurch, dass du drei sehr gute Teams hast und die Commanders, die sich in mehrere Richtungen bewegen können. Ja.
Es wird spannend. Mal gucken, was da so passiert. Genau, so viel dazu. Eine bessere Einschätzung gibt es dann halt eben in der Offseason irgendwann.
Plus unsere Hot Takes, wie wir glauben, wie diese Teams nächste Saison sind, die sich als absolut falsch rausstellen werden, weil wir waren auch optimistisch für die Rams dieses Jahr.
Ja, bis der Verletzungshammer geschwungen ist.
Ein Hoch auf den Injury Bowl. Wenigstens den haben wir gewonnen.
Ja. Toll, herzlichen Glückwunsch. Einmal Applaus. Gut, danke.
Und den MVP, der wichtigste Award der Saison.
Für dich, ja. Dann lass uns ins Seahawks-Spiel reingehen, Simon.
Ach, schwierig. Mhm. Ich habe es ja tatsächlich erst im Nachhinein geguckt.
Ach so.
Ja, ich habe meine Chance genutzt, Avatar 2 in IMAX zu gucken.
Toll.
Mit einer Freundin.
Toll.
Und dann habe ich es mir im Nachhinein angeguckt. Das war ganz schön schwere Kost. Selbst die Variante in 40 Minuten. Ja, beginnen wir mit dem Weg, um den es keinen herum gibt. Das äußerst kontroverse Reffing im vierten Quarter. Oder wie man es auch nennen könnte.
Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie du das einschätzt. Vor allem die Szene mit Jane Ramsey.
Also die Refs haben mal wieder absolut gezeigt, warum sie eigentlich Fulltime sein sollten. Ist sowas nicht passiert.
Okay, also es war keine DPI. Nee, was war, was haben sie gecallt? Unsportsmanlike Conduct? Nein.
Nee, es gab einen Unsportsmanlike Conduct, der nicht gecallt wurde, auf Woolen.
Ja.
Es gab, Jalen Ramsey war irgendwas Hands to the Face.
Ja.
Das, nicht gecallt, also es wurde ja viel gegen die Rams nicht gecallt.
Ja.
Aber ich hab's irgendwo aufgeschrieben. Warte, Lesezeichen, Twitter.
Ja, auf jeden Fall waren da wirklich einige Situationen dabei, wo man ja die Coaches dann, nicht die Coaches, die Refs dann schon ein bisschen ja hinterfragen muss. Und gerade mit dem Aspekt, dass es halt jetzt auf die Playoffs zugeht und man solche Sachen halt nicht coachen oder pfeifen sollte, gerade in den Playoffs.
Ja, auf jeden Fall. Also das, die haben sich da wirklich keinen Gefallen mitgetan, die Rams, in dem Sinne, dass irgendjemand der Meinung war, dass man die Refs ernst nehmen sollte. Ja. Das war wirklich wieder so eine absolute Coaching-Meisterleistung.
Ja.
Das war richtig, richtig gut. Ja, irgendwas Roughing the Punter, was nicht gecallt wurde.
Doch, wurde gecallt.
Ach ja,
das wurde stimmt, gecallt.
Es wurde gecallt, war aber.
Ja, er berührt den Panther, ist halt eine super unglückliche Szene gewesen. Die Flagge muss man leider schmeißen in dem Punkt, ne? Ist halt super unglücklich gewesen, da will ich gar nicht drum herum reden.
Dann gegen Ramsey, das war ein Late Hit, der dann gecallt wurde.
Ah, stimmt, genau.
Fraglich. Ja.
Wie siehst du die Situation? Da haben sich ja auch die Geister geschieden.
Ich war der Meinung, dass es kein Late Hit war.
Hm. Ja.
Ja, ansonsten Metcalf hat Hands to the Face, was nicht gecallt wurde.
Das wurde nicht gecallt, richtig.
Geno Smiths Intentional Grounding wurde nicht gecallt.
Ja.
Und meine absolute Lieblingsstrafe, Taunting, die nicht gecallt wurde.
Ja. Die wurde auch nicht
gecallt. Das ist halt einfach echt schlecht. Also, du kannst nicht Menschen fürs Böse gucken callen und dann irgendwas anderes wieder nicht. Und das ist ja mein größtes Problem mit dieser Taunting-Strafe, dass sie halt so unglaublich scheiße subjektiv ist.
Ja, das stimmt. Ja, deswegen bin ich da ja auch kein Freund, deswegen soll man sich da halt gerade bei dieser Scheißstrafe einfach zurückhalten. Ist einfach so. Auf die Szene mit Ramsey, da bin ich ähnlich deiner Meinung. Ja, es war halt eine super schnelle Szene. Am Ende muss man sich halt auch trotzdem fragen, was Ramsey anders hätte machen sollen. Er duckt sich, dass er selber nicht über den Haufen gerannt wird und wird dann halt dieses Tackle gecallt. Und erstaunlich fand ich allerdings, dass er dann so ruhig geblieben ist, nachdem da das Rudel auf ihn eingeprasst ist und auch Metcalf dann seine Finger im Gesicht hatte und so. Da muss man ihm hoch anrechnen, dann in dieser Situation so cool zu bleiben.
Auf jeden Fall. Wollen wir mal ins Spiel an sich reingehen?
Ja, lass uns reingehen.
Ja, fangen wir mit der Offense an. Kommen wir zum einen positiven Punkt. Cam Akers.
Ja.
Hättest du auch nicht erwartet, dass wir das zum Beginn der Saison sagen, dass das der positive Punkt der Offense ist.
Ja, zum Mitte der Saison eher wahrscheinlich.
Ja. Okay, Mitte der Saison, ja.
Und war wirklich gut. War der einzige Lichtblick in dieser Offense, muss man einfach so sagen.
Ja, witzigerweise auch Cam Akers hat was geschafft, was seit 2015 kein Rams Running Back mehr geschafft hat. Und das sind 300-Yard-Spiele in Folge.
Ja.
Selbst Todd Gurley in seinen richtig dominanten Jahren 17 und 18 hatte keine 300-Yard-Spiele in Folge. Hat mich auch verwundert.
Ja, das stimmt. War ein bisschen überraschend, aber ja, wenn dem so ist, dann ja. Hoffentlich überträgt er das ins nächste Jahr mit rüber. Das wäre sehr wichtig. Dann haben wir endlich mal wieder einen Running Back.
Das wäre wirklich schön. Ja, auch anderweitig. Ich habe ja in der letzten Folge noch gesagt, dass ich, oder in der Broncos-Folge besser gesagt, dass Akers in den signifikanten Statistiken zu Yards After Contact und Broken Tackles oder Missed Tackles forced nicht sonderlich viel besser war, sondern einfach nur das Blocking besser. Das war in diesem Spiel komplett anders und auch das Spiel davor schon. Dass Akers deutlich mehr Blocks shedded, dass er A, explosiver wirkt und eben halt in diesen ganzen signifikanten Kategorien deutlich besser ist. Und auch gefühlt meiner Meinung nach seine Vision deutlich besser ist.
Ja.
Also er spielt einfach einen deutlich besseren Football auf kompletter Ebene.
Das stimmt.
Und es gab auch das habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte, aber ich habe davon gehört, es gab wohl eine sehr, sehr gute Filmanalyse dazu vor ein paar Wochen.
Okay, die habe ich tatsächlich auch nicht gesehen.
Habe ich auf Twitter gesehen, dass das jemand verlinkt hat und ich habe kurz den Thread, der drunter war, überflogen, aber zu mehr ist es dann auch nicht gekommen.
Ja, Simon hat es richtig gesagt, das war der einzige Lichtblick. Ansonsten war offensmäßig leider nicht so viel los. Obwohl wir sehr oft die Chance hatten, dass wir da was draus machen können aus der Field Position oder aus bei dem Ballbesitz. Aber am Ende hat sich dieses Spiel angefühlt wie so die komplette Saison. Und der rote Faden, der über die Saison gezogen wurde, hat sich halt jetzt in diesem Spiel, im letzten Spiel gegen die Seahawks dann gar verknotet und ist es dann halt das passiert, was passiert ist, nämlich nix.
Ja, das ist es war schwierig. War nicht schön anzugucken.
Nee.
Gerade das war halt wieder ungefähr wie das letzte Spiel auch. Hurra, wir kriegen wir haben einen guten Run bei First Down. Wir haben irgendwie irgendwas, was uns in den Fuß schießt bei Second Down. Sei es ein Tackle for Loss, sei es ein Sack, sei es irgendwie eine Incompletion oder irgendwie eine Strafe. Und dann kommt eine Incompletion bei Third Down.
Ja.
Und das war einfach auch an so ansonsten Run, Pass, Punt. Richtig tolle Offense. Und oder auch dann meine Lieblingsplays. Halfback-Draw bei Dritter und Parkplatz.
Mm.
Fast so gut wie mein Zweitlieblingsplay. Screen-Pass bei Dritter und Parkplatz.
Mm. Ja, es ist halt das, was wir die ganze Zeit schon angesprochen haben. Ist halt jetzt halt auch wieder ein Fall passiert.
Aber beide Teams waren ja Runs. Ich meine, guck mal, wir haben 4 von 14 Third Downs konvertiert. Die Seahawks haben 1 von 11. Uno!
Ja, die Seahawks waren auch schlecht. Ist so.
Brauchen wir nicht. Das war kein Spiel, wer besser ist, sondern wer weniger schlecht ist.
Ja, und am Ende waren es die Rams halt nicht.
Am Ende haben dann doch die Seahawks doch noch mal mit mehr Star-Power oder guten Spielern, die halt bei uns alle tot waren, punkten können mit einem Tyler Lockett oder mit einem DK Metcalf. Es würde mich echt interessieren, wie Baker Mayfield mit den First Receivern aussehen würde.
Ja, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden, Simon.
Ja, ich glaube es auch nicht.
Ja, Mayfield hatte leider auch nicht so einen guten Tag. 50% Completion Percentage. Nicht so gut. Die Int war nicht gut. Ja, ist schwierig. Ich will jetzt auch Mayfields Leistung überhaupt also nicht schmälern oder so, aber das war halt einfach ein Spiel für die Tonne. Die einzige Erkenntnis oder eine der einzigen Erkenntnisse, die wir wirklich nied- und nagelfest machen können, ist, dass Baker Mayfield dafür gesorgt hat, dass die Rams einen Backup-Quarterback brauchen.
Auf jeden Fall. Also, wir haben realisiert, dass die Backup-Quarterbacks, die wir aktuell haben, es einfach nicht sind.
Ja, ich hoffe, sie sind es auch nächstes Jahr nicht mehr. so hart wie das klingt jetzt und so sehr ich Bryce Perkins und John Wolford mag, aber es ist einfach keine legitime Lösung.
Auf keinen Fall. Mit denen können wir nicht ins nächste Jahr gehen.
Nee. Ja, ansonsten war die Offense halt einfach nicht gut. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas sagen?
Nicht so wirklich. Offen.
Ja, ich hab's befürchtet.
ja. Dasselbe Trauerspiel. Von ja. den Snaps her. Es hat mich sehr interessiert, dass Cam Akers 100% der Snaps gespielt hat. Also wir haben keinen Relief-Back quasi drin gehabt.
Nee, hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber zeigt ja, wie gerne er dann eingesetzt wurde oder wie gut er dann am Ende war.
Ja, aber generell war halt Offense sau wenig Rotation drin.
Ja.
Also, stimmt. Wir haben ja wirklich fast gar nichts. Wir haben Lance McCutcheon und Austin Trammell haben ein paar Snaps bekommen und ansonsten haben wir ja wirklich mit von den Wide Receivern her quasi gar nichts rumgeschiftet. Wir haben für ein Viertel des Spiels mal Bryson Hopkins mit reingebracht.
Man muss aber auch dazu sagen, dass wir nicht viel Alternativen hatten. Ne? Muss man auch dazu
sagen.
Nee,
der Rest, wie gesagt, der Rest ist ja tot.
Ja, also ja, viel Rotation ist da halt nicht. Kommen wir zum Steckenpferd dieses Teams, der Defense.
Ja, auch eine Defense, die sich meiner Meinung nach äußerst gemacht hat. Also gerade sowas, was wir am An- oder wo sich einzelne Spieler sehr gemacht haben, weil gut war sie ja mehr oder weniger das ganze Jahr.
Ja.
Wir haben Leonard Floyd, der jetzt richtig gut spielt den Rest des Jahres, hat jetzt einen Sack gemacht, hat, glaube ich, die meisten seiner Sacks in der zweiten Hälfte gemacht. Sieht deutlich besser aus zu Beginn. Jalen Ramsey mit einer Int. Und wir haben ja zwischendrin öfter mal Jalen Ramsey angekreidet, dass er irgendwie nicht so gut aussehen würde dieses Jahr. Und dann guckst du in die Zahlen rein und er ist einfach der drittbestgegradeste Cornerback laut PFF der Saison.
Und in meiner Wahrnehmung war das auch das beste Spiel, das er gemacht hat jetzt gegen die Seahawks. Also
Neben den Broncos noch, wo er auch super war.
Er war halt präsent, ne? Er ist nicht so unterm Radar geschwommen.
Ja, die ganze zweite Hälfte der Saison jetzt schon nicht mehr.
Ja.
Aber wir hatten in der ersten öfter mal wieder gerade sowas wie das Bills-Spiel und sowas. Das waren so Negativ-Performances, die rausgestanden haben.
Ja.
Dann ist er wieder wirklich nicht aufgefallen zwischendrin und dann jetzt hinten raus wieder richtig. Ja. Nochmal Gas gegeben.
Ramsey hat ja nicht nur die Int gefangen, sondern war auch maßgeblich dafür daran beteiligt, dass wir in die Verlängerung gegangen sind, indem er alles, was er hatte, hat er in diesen Block reingelegt. Also er war, so wie es ausgesehen hat, meiner Meinung nach, war er mit den Fingerspitzen irgendwie am Ball dran und hat ihn so dafür gesorgt, dass der Ball halt doinkt. Also auch da hat er alles reingelegt. Also der wollte unbedingt dieses Spiel auch gewinnen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder von ihnen wollte es gewinnen. Gerade auch Bobby Wagner wollte das auf jeden Fall gewinnen. Weil der hat ja die ganze Saison einfach geil gespielt. Und da bin ich echt überrascht, wie gut der dieses Jahr war.
Ja.
Auch der ist ja der bestgegradete Linebacker laut PFF der gesamten Liga dieses Jahr. Glaube ich absolut. Der hat in jedem Spiel hat er irgendwo einen Impact gemacht. Und ja, mega.
Das Spiel wurde ja nicht umsonst als Bobby Wagner Bowl ausgerufen.
Ja, aber wer auch noch ein richtig gutes Spiel gemacht hat und wen man dann nicht wirklich nicht überrascht oder wem einen da wirklich überrascht hat, war Taylor Rapp.
Ja, in seinem letzten Spiel als Rams hoffen wahrscheinlich einige, hat er das beste Spiel
ich
wahrscheinlich
auch
gemacht. Ja.
Es war jetzt so mit seinem bestes Spiel gerade, was Breakups und Stops und sowas angeht. Er hatte hinter Jalen Ramsey die zweitbeste Teamgrade dieses Spiel. Hat wirklich einiges getan, aber too little, too late, wie man so schön sagt.
Ja, schwierig. Mal gucken, was aus Taylor Rapp wird.
Ich glaube nicht, dass er das nächste Jahr wieder im Team ist.
Ne, glaube ich auch.
Oder dass er das nächste Jahr im Team sein sollte, weil wir haben ja andere gute Spieler, wie zum Beispiel einen Quentin Lake, der jetzt mal ein bisschen gespielt hat. Der hat mir gut gefallen.
Hat mir auch gut gefallen, ja.
Der kam dann ja für den verletzten Russ Heast rein.
Ja.
Quentin Lake hat quasi den Rest des Spiels übernommen, hat 74% des Spiels gespielt, hat einen gedroppten Pick 6 gemacht gehabt. Also potenziellen Pick 6. Aber den, der ist ihm leider durch die Finger geflutscht.
Ja, das war super ärgerlich, ey. Ja. Und auch ein Tackle for Loss und so, also der ja, war wirklich
der
gut
drauf. Der war wirklich gut, hat dann Tackle for Loss gemacht, hat ja, ja. Einen Sack gemacht, hat einen Pass defended. Hat Spaß gemacht, der Junge.
Ja.
Bin ich mal gespannt, wie der sich in den nächsten Saisons macht. Nicht, dass ja. er in die Jordan Fuller und Terrell Burgess Kategorie geht von Spielern, die in der ersten Saison sehr gut aussehen.
Ja, Jordan Fuller hatte diese Saison gar nicht gespielt. Also ein Spiel, glaube ich, gegen die Bills hat er gespielt, ja. Und der Rest war da verletzt, leider. Ja. Ich hoffe, der kommt nächstes Jahr wieder zurück. Ey, ich hoffe es wirklich, weil so einen intelligenten Spieler brauchen wir einfach auf dem Feld.
Den hätte ich gerne wieder als Playcaller.
Ich glaube, solange Bobby Wagner da ist, wird das nicht passieren.
Das ist durchaus möglich.
Ansonsten hatten wir halt leider einfach die alten Probleme in der Defense. Tackling ist weiterhin ein so massives Problem. Ich weiß nicht, was die im Training machen. Also tackeln anscheinend nicht, muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja.
Das ist wirklich fürchterlich. Also es ist und auch frustrierend beim Zugucken. Ich meine, ey, teilweise sind die Leute schon dran und ja, es ist wirklich, keine Ahnung. Und halt auch leider gegen den Rush waren wir nicht so gut. Also da hat uns Kenneth Walker schon ziemlich überlaufen.
Ja.
Ja, aber alles in allem hat die Defense uns auch hier wieder in diesem Spiel lange im Spiel gehalten. Am Ende vielleicht sogar dafür gesorgt, dass wir überhaupt in die Overtime gekommen sind oder konnten.
Ja. Und da hat die Offense einfach mal wieder nicht performt.
Richtig. Und ja, hier schließt sich dann wieder der Kreis. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben es in dieser Saison einfach zu oft gehabt oder zu oft gesagt, Defense performt und Offense lässt dann halt die Defense am Ende schlussendlich hängen.
Es ist wie 2019, nur noch enttäuschender.
Ja, das stimmt. Ja, ansonsten...
Aber zum ganzen... zur ganzen Bewegung des Teams und wie wir in die Saison gegangen sind.
Folge, ja.
Das kommt in der 2022 Recap.
Da machen wir nochmal eine Folge auf jeden Fall. Und auch so, mal gucken, was so passiert, News. McVay, ich würde sagen, warte, lass uns das Thema kurz beenden, also das Spiel. Ja. Special Teams, Panther hatte teilweise gute Punts, aber einer oder zwei waren auch irgendwie nicht so toll von Riley Dixon. Aber insgesamt war das ganz anschaulich. Was mich übelst geärgert hat, war, dass die Bälle hinten rausgegangen sind. Da hatte, ich weiß gar nicht, wer es war, hatte zweimal die Chance, die Bälle hinten oder an der 1-Yard-Linie zu droppen und dass die Seahawks von der eigenen 1-Yard-Linie losgehen mussten. Und zweimal wurde es verpasst. Ich weiß nicht, ob es David Long war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall zweimal oder Robert Rochelle, keine Ahnung. Zweimal hinten rausgegangen und da hätten wir so eine geile Position für die Seahawks gehabt, aber irgendwie konnten die Bälle da nicht gestoppt werden. Ja, und halt Matt Gay ist halt eine Bank. Ich hoffe, der kommt wieder.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe es so sehr. Ja, dann sind wir mit dem Spiel durch. Was ich gerade noch zu McVay sagen wollte, mal gucken, je nachdem, wie er sich entscheidet, kommt da vielleicht eine Folge früher oder später. Er hat angekündigt, dass es wohl in den nächsten 2 Wochen sich entscheiden möchte. Mir ist allerdings lieber, er soll sich die Zeit nehmen, die er braucht. Das ist viel wichtiger, nicht, dass da auch wieder Stress entsteht dadurch, dass er ja die Time bald abläuft und so. Deswegen soll er sich die Zeit nehmen, die er braucht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist insgesamt ein enttäuschender Abschluss für eine enttäuschende Saison. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viel dazu zu sagen.
Nee, leider nicht. Also leider, was heißt leider? Ja, es gibt leider nicht so sehr zu der Saison weiter zu sagen. Wir sind am Ende jetzt der amtierende Super Bowl Champion, der in der darauffolgenden Saison den schlechtesten Rekord hat. Das muss man
Hurra!
Auch erstmal schaffen.
Zündet das Feuerwerk. Ja. Euer Rekord.
Ja.
Das ist auch so ein Rekord, den du einfach nicht haben willst.
Nee, und auch nicht brauchst, ehrlich gesagt.
Naja.
Ich
gebe dir das Schlusswort.
was soll ich sagen? Danke erstmal fürs Zuhören natürlich, dass ihr euch diese 18 Wochen wieder angehört habt und unser Gesabbel da wahrgenommen habt und unsere Einschätzungen angehört habt. Und ja, wie gesagt, in der Offseason kommt ein bisschen was, je nachdem, was bei den Rams an sich passiert. Und wir wissen noch nicht wann, also Folgen kommen jetzt wieder ein bisschen unregelmäßiger, aber sie werden kommen. An der Stelle dann auch danke nochmal an Rune, der diese Saison immer wieder mit eingesprungen ist. Den haben wir jetzt übrigens fest ins Bestandteil aufgenommen zum Podcast-Team. Also wir sind jetzt drei und nicht nur Simon und Marcel, sondern auch Rune. Und vielleicht kommt noch ein oder anderer dazu. Mal gucken, was uns da noch so einfällt. In diesem Sinne.
In diesem Sinne, aber nicht damit rechnen, dass wir jetzt in Zukunft zu dritt hier sitzen.
Nein, nein, nein. Nein.
Da, wir kriegen es schon zu zweit kaum nicht hin, Termine zu finden.
Ja, das stimmt. Also Simon ist da, oder Rune ist dann halt ähnlich. Entweder es bin ich dabei oder halt Simon und ja, das ist so ein bisschen fliegender Wechsel dann quasi hier, also ja, genau. Dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf, das war's, die Saison 2022 und ja, tschüss.
Ciao.